Einen wunderschönen guten Morgen hier in der Meinerathskirche zu unserem gemeinsamen Gottesdienst. Ich darf Sie ganz kurz zu Beginn auf die Hygienemaßnahmen hinweisen. Sie haben sie bereits alle eingetragen und sind ja schon erfasst als Teilnehmer. Ich sehe auch, Sie haben alle schön FFP2-Masken oder medizinische Masken auf. Das ist ja ab letzten Wochen Vorschrift, das müssen wir uns einhalten. Herzlichen Dank dafür, dass Sie das alles so schön einhalten. Und wenn Sie mitsprechen, ganz leise in Gedanken, singen dürfen wir auch nicht. Wir haben einen wunderbaren Chor heute wieder da, der uns hier musikalisch unterstützt. Und vielleicht noch ganz kurz, wenn Sie nachher rausgehen, die mittlere Tür wird ganz geöffnet, die rechte Tür ist schön offen, ja. Und wer möchte, kann auch gleich einen Anmeldezettel mitnehmen fürs nächste Mal. Dann kommen Sie schon mit dem ausgefüllten Zettel. Dann sparen Sie sich diese Schreiberei zu Beginn beim Reingehen. Und insofern geht es dann so ein bisschen schneller oder eleganter. Und wir haben nicht hier vorne so ein bisschen die Wartezeit. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Gottesdienst. Und ich würde sagen, wir beginnen jetzt.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Herzlich willkommen an diesem Morgen hier in der St. Meinratskirche zu unserem Gottesdienst. Wir sitzen einzeln vereinzelt und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber dieser Januar und Anfang Februar ist für mich so eine Zeit von Sehnsucht nach Nähe, nach Kontakt, nach Menschen begegnen. Und es ist weiterhin nicht oder nur sehr, sehr eingeschränkt möglich. So schöner ist es, dass wir zusammen Gottesdienst feiern dürfen, verbunden sind untereinander, auch mit denen, die heute nicht hier sein können oder vielleicht auch nicht wollen. Und so gehen wir in diesen Gottesdienst hinein, im Vertrauen, dass Gott uns begegnet und dass er uns hilft, miteinander verbunden zu sein. Zu ihm beten wir mit Worten aus Psalm 119. Wohl denen, die ohne Tadel leben, die im Gesetz des Herrn wandeln.
Wohl denen, die sich an seine Mahnungen halten, die ihn von ganzem Herzen suchen.
Die auf seinen Wegen wandeln und kein Unrecht tun.
Wenn ich schaue allein auf seine Gebote, so werde ich nicht zu Schanden.
Ich danke dir mit aufrichtigem Herzen, dass du mich lehrst die Ordnungen deiner Gerechtigkeit.
Deine Gebote will ich halten. Verlass mich nimmermehr.
Öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder an deinem Gesetz.
Zeige mir, Herr, den Weg deiner Gebote, dass ich sie bewahre bis ans Ende.
Meine Seele verlangt nach deinem Heil. Ich hoffe auf dein Wort.
Meine Augen sehnen sich nach deinem Wort und sagen, wann tröstest du mich?
Wenn dein Gesetz nicht mein Trost gewesen wäre, so wäre ich vergangen in meinem Elend.
Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege.
Erhalte mich durch dein Wort, dass ich lebe, und lass mich nicht zu Schanden werden in meiner Hoffnung.
Stärke mich, dass ich gerettet werde. So will ich stets Freude haben an deinen Geboten.
Ich bete weiter mit eigenen Worten. Jesus Christus, du bist das wahre Wort Gottes, denn du zeigst uns, wie Gott ist. Wenn wir auf dein Leben sehen, dein Sterben und dein Auferstehen, dann sehen wir Gott. Dann sehen wir Gott, wie er ist, heilig und gerecht und mächtig, liebevoll, gnädig, zärtlich und verletzlich. Und so ist dir nichts fremd, du guter Gott, nichts von dem, was uns begegnet in unserem Leben, weder Freud noch Leid, noch Einsamkeit. Wir möchten dich bitten, begegne du uns heute in diesem Gottesdienst. Nimm, was uns so schwer ist zu tragen, das, was uns beschämt, das, was uns Angst macht. Und füll uns mit Freude, füll uns mit wahrer, tiefer Freude, wie wir sie nur bei dir finden. Lass uns dich in diesem Gottesdienst sehen, erleben, dir begegnen. Und hilf uns, dass wir dich loben können, aus ganzem Herzen. Amen.
Hören wir die Worte aus Lukas 8, Vers 4 bis 15. Eine große Volksmenge versammelte sich um Jesus und aus allen Orten strömten die Leute zu ihm. Da erzählte er ihnen ein Gleichnis. Ein Bauer ging aufs Feld, um seine Saat auszusäen. Während er die Körner auswarf, fiel ein Teil davon auf den Weg. Die Körner wurden zertreten, die Vögel pickten sie auf. Ein anderer Teil fiel auf felsigen Boden. Die Körner gingen auf und vertrockneten schnell wieder, weil sie keine Feuchtigkeit hatten. Ein weiterer Teil fiel zwischen die Disteln. Die Disteln gingen mit auf und erstickten die junge Saat. Aber ein anderer Teil fiel auf guten Boden. Die Körner gingen auf und brachten hundertfachen Ertrag. Dann rief Jesus noch: Wer Ohren zum Hören hat, soll gut zuhören. Da fragten ihn seine Jünger: Was bedeutet dieses Gleichnis? Er antwortete: Euch ist es geschenkt, das Geheimnis vom Reich Gottes zu verstehen. Aber die anderen Menschen erfahren davon nur in Gleichnissen. Denn sie sollen sehen, ohne etwas zu erkennen, und hören, ohne etwas zu verstehen. Dies ist die Bedeutung des Gleichnisses. Die Saat ist das Wort Gottes. Was auf den Weg fällt, steht für die Menschen, die das Wort hören. Aber dann kommt der Teufel. Er nimmt es wieder weg aus ihren Herzen, damit sie nicht glauben und gerettet werden. Ein anderer Teil fällt auf felsigen Boden. Er steht für die Menschen, die das Wort hören und gleich mit Freude in sich aufnehmen. Aber es schlägt keine Wurzeln. Eine Zeit lang glauben sie, doch sobald sie auf die Probe gestellt werden, wenden sie sich wieder ab. Noch ein anderer Teil fällt zwischen die Disteln. Er steht für die Menschen, die das Wort zunächst hören, doch dann gehen sie fort. Sie ersticken in Sorgen, in Reichtum und in Freuden, die das Leben bietet. Daher bringen sie keinen Ertrag. Aber ein Teil fällt auch auf guten Boden. Er steht für die Menschen, die das Wort mit offenem und bereitwilligem Herzen hören. Sie bewahren es und halten durch. Und so bringen sie viel Ertrag. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Amen.
Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe so langsam richtiges Fernweh. Nachdem wir jetzt ungefähr ein Jahr lang in der Pandemie leben, würde ich gerne mal wieder richtig weit weg. So richtig weit weg. Und da ich gern wandern gebe, habe ich mir diese Woche mal 15 Minuten Träumerei im Internet erlaubt. Und dabei habe ich festgestellt, dass es in Europa 12 Fernwanderwege gibt. Ich weiß nicht, ob Sie das wussten, aber die gehen alle mehr oder weniger komplett durch Europa auf verschiedenen Routen. Und das Spannende war, dass 3 davon direkt hier über die Bodenseeregion laufen. Das heißt, man könnte eigentlich direkt vor der Haustür loslaufen. Mein Favorit war der E1, das ist der erste europäische Fernwanderweg. Der geht einmal komplett von Norden, von ganz im Norden, nämlich dem Nordkap in Norwegen, quer durch Norwegen, Dänemark, Deutschland, Österreich, die Schweiz, glaube auch ein bisschen, Italien, bis hinab nach Sizilien. Und ich habe mir gedacht, das wäre doch mal ein Erlebnis. Im kühlen Norden loslaufen und am warmen Mittelmeer im Süden ankommen. Und wenn man jeden Tag 20 Kilometer gehen würde, dann bräuchte man auch nur 400 Tage dafür. um den ganzen Weg zu laufen. Also ungefähr ein Jahr und einen Monat. Und ich habe mir dann vorgestellt, wie es wohl wäre, so einen langen Weg zu laufen. Ich weiß nicht, was die längste Wanderung war, die Sie bisher gemacht haben in Ihrem Leben. Meines waren 4 Tage in einem neuseeländischen Nationalpark mit meiner Frau zusammen. Das war wunderschön, aber auch wunderbar anstrengend. Und ich fand das damals schon ziemlich herausfordernd. Und ich habe mich dann gefragt, was würde ich tun, wenn ich wüsste, ich würde jetzt ein Jahr lang wandern gehen, jeden Tag. Und wahrscheinlich, habe ich gedacht, würde ich versuchen, ziemlich gut zu planen. Ich würde wahrscheinlich 1000 Mal hin und her überlegen, was ich in diesen begrenzten Rucksack einpacke, den ich mit mir rumschleppe, und was ich besser da lasse. Ich würde versuchen, mich über den genauen Weg schlau zu machen, dass ich möglichst wenig Umwege laufen muss. Relevant, wenn man 8000 Kilometer laufen muss. Und ich würde wahrscheinlich jemanden überreden, mitzukommen, um nicht allein unterwegs zu sein. Vielleicht meine Frau, mit meinen Kindern sehe ich da noch Probleme, dass sie Lust haben, so lange zu wandern. Und ich würde wahrscheinlich anfangen, Norwegisch oder Italienisch zu lernen oder vielleicht mein Englisch aufzubessern. Aber irgendwann müsste ich wahrscheinlich einfach mal loslaufen. Und ich vermute, dass ich in den ersten 15 Tagen nochmal ganz neu sortieren würde, was ich denn eingepackt und mitgebracht habe. Und es würde sich wahrscheinlich herausstellen, dass ein großer Teil davon unnötig oder wenig nützlich ist. Dass ich manches vielleicht vergessen habe, was ich jetzt dringend bräuchte. Und dass ich die Dinge, die wichtig sind auf dieser Reise, von Zeit zu Zeit ändern würden. Wahrscheinlich wäre ich am Anfang hochmotiviert, würde 30 statt 20 Kilometer am Tag schaffen. Und wahrscheinlich würde es auch bald Wegstrecken geben, auf denen ich nur sehr langsam vorankomme, vielleicht nur 10 oder 5 Kilometer am Tag. Manchmal würde ich wahrscheinlich gerne an einem Ort länger bleiben, weil das so schön ist oder weil ich eine Pause brauche. Manchmal würde ich mich wahrscheinlich verlaufen und nach dem Weg fragen müssen. Manchmal würde ich dabei feststellen, dass ich komplett in die falsche Richtung unterwegs war und ein gutes Stück zurückgehen muss. Ich würde bestimmt sehr viele Menschen auf dieser Reise treffen. Einige, die mir bei meinen vielen Übernachtungsstationen begegnen, vielleicht sogar eine Unterkunft für die Nacht bereiten, und manche, die denselben Weg laufen, vielleicht sogar kleine oder größere Stücke gemeinsam mit mir. Und ich glaube, und da bin ich mir relativ sicher, ich würde immer wieder, wahrscheinlich mehr als einmal, an einen Punkt kommen, an dem ich keine Lust mehr hätte, weiterzugehen, weil es zu beschwerlich wird, weil mich die Wanderlangeweile packt und ich schnellstmöglich in mein altes, geregeltes Leben zurück möchte. Vielleicht auch, weil ich nette Orte oder tolle Menschen finde, die mich einladen würden, doch bei ihnen zu bleiben. Oder vielleicht mich auf andere Wege einladen, zu anderen Zielen zu gehen, mit ihnen zusammen. Und ich weiß nicht, wenn ich so darüber nachdenke, ob ich es schaffen würde, 8000 Kilometer zu laufen in einem Jahr und einem, vielleicht auch 2 oder 3 oder 4 Monaten, durch Regen und Kälte, durch Wind und Schnee, durch Hitze und Trockenheit, durch 7 Länder, einmal über die Alpen. Ein Jahr und einen Monat lang. Ich glaube, wenn ich losgehen würde und es zu Ende bringen, dann glaube ich, würde es sich lohnen. Und ich würde versuchen, glaube ich, nicht aufzugeben, mich nicht zu sehr ablenken zu lassen und mir immer wieder versuchen, das Ziel vor Augen zu halten. Und ich glaube, wenn ich weiß nicht, wie es Ihnen gehen würde, aber wenn ich an diesem Ziel ankommen würde, nach so langer Zeit, dann wäre ich bestimmt überglücklich, erfüllt, reich beschenkt, ein gutes Stück weiser, innerlich stärker, vielleicht sogar ein ganz anderer Mensch. Soweit zum Fernweh und der Träumerei von mir in dieser Woche. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, warum erzählt der das da vorne? Frage ich mich auch. Seine Fernwanderung hat viele Parallelen mit dem Christsein. Das Christsein kann als eine Wanderung, als ein Unterwegssein auf einem Weg beschrieben werden. Die ersten Christen, die Apostel, die hatten noch kein Wort dafür, wie sie diese Jesus-Bewegung, von der sie ein Teil waren, nennen sollten. Und da nannten sie sie den Weg, können wir nachlesen in der Apostelgeschichte. Christsein ist Wanderschaft einem Ziel entgegen, nämlich den Ankommen in Gottes neuer Welt, in seinem Reich, in seiner Herrschaft, die da kommt. Und Jesus Christus hat darüber selbst in vielen Bildern gesprochen, in Gleichnissen. Eines dieser Gleichnisse hat Armin Kehl uns in der Lesung vorgelesen. Es ist das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld. Und da geht es in anderen Worten um diese Reise als Christ. Und in diesem Gleichnis gibt es verschiedene Menschengruppen, die auf die Einladung Jesu reagieren und ihr folgen. Oder auch nicht. Das sind die, die das Wort vom Reich Gottes, von Gottes neuer Welt hören, aber der Einladung, die damit verbunden ist, nicht annehmen. Sie sind wie Samenkörner, die auf den Weg fallen. Sie werden zertreten und von den Vögeln gefressen. Sie können nicht aufgehen. In dem Bild vom Weg gesprochen heißt das, sie sind wie Menschen, die eingeladen wurden, den Weg Jesu zu gehen, aber die Einladung nicht annehmen. Sie machen sich nicht auf, sie gehen nicht los. Sie nehmen das Abenteuer nicht an, sie bleiben da, wo sie sind. Das sind die, die Gottes Einladung hören und losgehen. Sie sind voller Begeisterung, aber sobald erste Schwierigkeiten auftauchen, der Weg beschwerlich wird, sobald es mühsam wird, scheuen sie die Kosten. Sie bleiben stehen, drehen um, gehen zurück. Sie sind wie Samenkörner, die unter die Felsen gestreut werden. Sie finden keinen guten Boden, um tiefe Wurzeln zu schlagen. Der Glaube bleibt dünn und oberflächlich. Er hält den Herausforderungen der Reise nicht stand. Er trocknet schnell aus. Das ist die dritte Gruppe. Das sind die, die Gottes Einladung auf dem Weg hören, sie annehmen und losgehen. Sie kommen weiter als die zweite Gruppe. Sie bilden nämlich Wurzeln aus, beginnen an Tiefe im Glauben zu gewinnen. Und dann kommen die Ablenkungen. Sorgen drücken schwer und ersticken, was bisher an zarten Glaubenspflanzen gewachsen ist. Wohlstand und die damit verbundene Mühelosigkeit des Lebens lassen den Glauben unnötig erscheinen. Andere Themen werden wichtiger und lenken vom Weg ab. Andere Ziele scheinen angenehmer, attraktiver und führen die Losgelaufenen von ihrer ursprünglichen Route weg. Sie gleichen Samenkörnern, die unter die Disteln gesät werden. Der Glaube wird vom mitwachsenden Unkraut klein gehalten und schließlich erstickt. Und das ist die vierte und letzte Gruppe. Es sind die, die Gottes Wort hören, es annehmen, losgehen und mit aller Kraft und aller Mühe versuchen, die eingeschlagene Richtung durchzuhalten. Es sind die, die sich nicht durch Herausforderungen oder Probleme zum Aufgeben drängen lassen. Es sind die, die das Ziel vor Augen haben und dafür alles andere, was ablenkt oder auf eine andere Route führen will, links liegen lassen. Es sind die, die unnötigen Ballast, der an der Vollendung der Reise hindern würde, loswerden, ihn Stück um Stück aussortieren. Es sind die, die trotz mancher Irr- oder Umwege immer wieder auf die Hauptroute zurückkehren, sich neu motivieren und dem Ziel entgegengehen. Und im Gleichnis gesprochen, sie gleichen Samenkörnern, die auf guten Ackerboden gesät werden, die tiefe Wurzeln ausbilden können, genügend Nährstoffe und Wasser und Licht bekommen, um wachsen zu können. Und so sind sie es, die über die Jahre im Glauben wachsen, an Vertrauen in Jesus Christus gewinnen. Nicht, weil ihre Reise einfacher oder unproblematischer wäre, sondern im Gegenteil, weil sie die Probleme und Herausforderungen auf dem Weg im Vertrauen auf Jesus Christus und mit seiner Hilfe bewältigen und gerade auf den kargen, herausfordernden Wegstrecken mit ihm rechnen. Es sind die, die, wie es in Vers 15 heißt, Gottes Wort bewahren und durchhalten. Es sind die, die vielleicht langsam gehen, aber stetig. Es sind die, die wissen, dass es eine lange, ja eine lebenslange Reise ist. Und es sind die, die diese Reise, diesen Weg damit verbringen, in den Fußstapfen Jesu zu gehen, von ihm zu lernen, was es heißt, den Weg zu gehen und ihn zu vollenden. Eugene Peterson, ein amerikanischer Geistlicher, hat dieses Gehen auf diesem Weg, dem Weg Jesu, einmal mit folgenden Worten beschrieben. Er nennt es, Englisch, a long obedience in the same direction. Auf Deutsch könnte man das so übersetzen. Ein kontinuierlicher oder anhaltender Gehorsam, vielleicht besser noch eine dauerhafte Abhängigkeit, die stets in dieselbe Richtung zielt. Eine dauerhafte Abhängigkeit, die stets in dieselbe Richtung zielt. Christlichen Glauben geht es nicht um schnelle Erfolge, geistliche oder moralische Höhenflüge. Die sind auch gut, wenn wir sie erleben und sie helfen uns weiterzugehen. Aber letztlich geht es um Richtung und um Durchhalten. Es geht um die Ausrichtung an dem, der Ziel dieses Weges ist, Jesus Christus. Und es geht darum, diesen Weg zu vollenden, trotz aller Widerstände. Bei ihm, der unser Herr und Gott ist. Der Friede Gottes, der aber höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Wir reden mit Gott und bitten für uns und für unsere Welt. Und falls Ihnen möglich ist, bitte ich Sie dazu aufzustehen. Wir erinnern uns dabei auch an unseren verstorbenen Wolf-Dietrich Förster. Wir haben ihn Freitag vor einer Woche im Alter von 92 Jahren zu Grabe getragen. Über der Trauerfeier stand der Vers aus der Offenbarung des Johannes. Ich bin das A und das O, spricht Gott, der Herr, der da ist, der da war und der da kommt, der Allmächtige. Wir beten. Jesus Christus, du bist unser ganzer Halt. Hilf uns, deinen Weg zu gehen und in unserem Leben dir zu folgen. Hilf uns, durchzuhalten und Richtung beizubehalten. Zeig dich uns auf unserem Weg, begegne uns und gib uns tiefe Freude und lass uns ankommen am Ziel. Jesus Christus, du weißt um die Menschen, die in diesen Tagen um verstorbene Angehörige trauern. Besonders bitten wir dich für die Angehörigen von Wolf Dietrich Förster. Begegne du ihnen mit deinem Frieden und deiner Liebe. Gib Raum für Ruhe und für gute Erinnerungen. Gib Kraft für die nächsten Schritte und begleite du sie auf ihrem Weg. Jesus Christus, du weißt, dass viele des Ausharrens müde sind. Du siehst, dass wir uns nach Bewegungsfreiheit, nach mehr Kontakten, nach Beziehungen, nach Nähe sehen. Hilf uns auszuhalten, was wir weiter aushalten müssen. Wecke in uns aber auch Vorfreude und Hoffnung auf das Ende dieser Zeit, dieser Pandemie. Sei du bei all denen, die besonders unter den jetzigen Beschränkungen leiden, bei allen Familien, bei allen Kindern, bei allen, die einsam sind oder um ihre Existenz fürchten. Was uns heute persönlich beschäftigt, bringen wir in der Stille vor dich. Und gemeinsam beten wir, wie Christus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Erstmal einen wunderschönen Dank wieder an Eva Bielefeld, Pia Löwe an der Orgel, Eva Bielefeld an der Querflöte und dem Chor. Ich möchte auch noch ein neues Gesicht begrüßen. Wir haben seit heute, beziehungsweise seit Februar wieder einen neuen Kirchendiener und Hausmeister, der die Krankheitsvertretung für Uwe Knoth macht. An dieser Stelle auch herzliche Genesungsgründe an Uwe Knoth. Der Istvan Nagy ist heute das erste Mal im Gottesdienst und ich finde, er hat die Sache sehr, sehr gut gemacht, für das, dass es zum ersten Mal eine ganz neue Kirche kommt. Herzlichen Dank dafür. Das grüne Körbchen heute ist für unsere Gemeinde, das rote Körbchen für die missionarischen Dienste in Baden. Mit der Kollekte unterstützt sie die Arbeit der missionarischen Dienste, wie bei Kinderbibelwochen in den Kindergärten. Vielen Dank für diese Spende. Von der vergangenen Sonntag gingen 64 Euro für unsere Gemeinde und 128 Euro für die Bibelverbreitung in der Welt. Kurzer Update noch, kurzer Hinweis zu unserem ersten Bauabschnitt. Ja, die Plantane wurde gefällt, die Gemeindeküche ausgebaut. Wenn Sie sich informieren wollen, wie es da vorangeht, auf der Homepage gibt es immer aktuelle Fotos oder gehen Sie einfach mal dran vorbei. Vielleicht kann man über den Bauzaun so ein bisschen drüber spiegeln und sehen, was passiert. Zwei, drei Worte noch zu der Jahrstatistik 2020 aus unserer Gemeinde. Evangelische Kirchgemeinde Radolfzell, Staringen, Güttingen, Lickringen, Möckingen, Güttingen, Margifingen und natürlich die Stadt Radolfzell. Böhringen ist eine eigene Gemeinde. Zum Jahresende waren zu 2020 waren es 4.811 Personen evangelisch, sind etwas mehr als 200 wie 2019. Wir hatten 11 Taufen, 5 Hochzeiten, 56 Bestattungen, 13 Konfirmanden, 6 Kircheneintritte, leider aber auch 75 Kirchenaustritte. Lassen Sie sich in unseren Anlehnung der Lesung den Eintritten einen schönen Boden bereiten, damit die Saat aufgeht. Und wollen wir hoffen, dass die erste Kirche austreten, sich nicht eben, wie die anderen Saatkörner dann langsam verschwinden. Noch was in eigener Sache, haben Sie Lust mitzuhelfen beim Eingang, was das ganze Hygienekonzept Corona angeht, sind Sie herzlich eingeladen. Letztendlich geht es nur darum, da vorne vor dem Gottesdienst kurz zu stehen und die Leute bzw. die Teilnehmer darauf hinzuweisen, wie man letztendlich sich dort machen kann. Und freuen wir uns, wenn Sie sich melden bei uns. Der Spruch der Woche aus Hebräer 3, 15. Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt eure Herzen nicht.
Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen. Einen schönen Sonntag.